IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. 3 Fragen, 3 Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Willkommen zum Podcast des Internationalen Wirtschaftssenats.
Frankreich und Deutschland sind eigentlich die Lokomotiven in Europa. Die müssen unter Dampf sein und müssen den Rest Europas mit sich ziehen. Die Chinesen bereiten sich ganz offensichtlich darauf vor, erstens die stärkste Militärmacht der Welt zu werden, vor den Vereinigten Staaten. Das ist offizielles Programm der chinesischen Regierung. Wir müssen in der Lage sein, unsere eigenen Interessen besser vertreten zu können.
Mein Name ist Nina Fontenbusch. In unserer 10. IWS-Podcast-Episode steht alles im Zeichen der Sicherheits- und Außenpolitik von morgen. Welche Konsequenzen muss Deutschland aus der jüngsten Afghanistan-Krise für eine langfristig zukunftsfähige, sichere Außenpolitik ziehen? Für eine Einschätzung aus Expertensicht begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich unser geschätztes IWS-Präsidiumsmitglied General Harald Kujat. Von 2000 bis 2002 war er selbst Generalinspekteur der Bundeswehr. Danach war er bis 2005 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, schön, Sie zu sehen.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns über die Zukunft der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen.
Das machen wir gern.
Herr Kujat, die jüngsten Ereignisse in Afghanistan sind schlichtweg erschreckend. Nach fast 20 Jahren NATO- und Bundeswehreinsatz haben die Taliban Afghanistan fast im Handumdrehen erobert. Klar ist, die Bundesregierung hat bei ihrem Einsatz Fehler begangen. Wie konnten sich Ihrer Meinung nach Politik, Außenministerium und Sicherheitsbehörden derartig in ihrer Einschätzung der Lage irren? Und welche Konsequenzen haben diese dramatischen Fehleinschätzungen für die deutsche Sicherheits- und Außenpolitik?
Nun, ich denke, beginnen wir zunächst einmal damit, dass von diesem 20 Jahre dauernden Einsatz 16 Jahre die Richtlinien der Außen- und Sicherheitspolitik von der Bundeskanzlerin, von der heutigen Bundeskanzlerin bestimmt wurden. Und die Bundeskanzlerin hat nie ein großes Interesse an diesem Afghanistan-Einsatz gehabt, ebenso wenig wie sie ein größeres Interesse an der Bundeswehr gehabt hat. Und das hat natürlich auf die gesamte Regierungsarbeit abgefärbt, auch auf ihre Minister. Also es ist beispielsweise, hat die Bundesregierung nie einen Einfluss auf die Planungen der NATO genommen. Die Mitgliedstaaten haben ja alle eine gleichwertige Stimme und es wird abgestimmt dort. Es gilt das Konsensprinzip. Nichts hätte gegen unseren Willen entschieden werden können. Aber zu keinem Zeitpunkt hat beispielsweise die Bundeskanzlerin auf einem NATO-Gipfel in die Planung der NATO eingegriffen und gesagt, so können wir es nicht machen, wir müssen das anders machen. Auch zu einem Zeitpunkt, als offensichtlich war, dass dieser Einsatz politisch scheitern würde. Ich habe das 2011 öffentlich gesagt und dann immer wieder. Zeichnete sich ja sehr deutlich ab. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Arbeit ihrer Minister in der Allianz, der Verteidigungsminister und des Außenministers. Auch sie haben keine Impulse gesetzt. Das muss man sich wirklich einmal vor Augen halten. Also die Bundeskanzlerin hat in der Zeit, in der sie, also in der Einsatz lief und sie im Amt war, gab es 4 amerikanische Präsidenten. Muss man sich mal vor Augen halten. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Also man muss hier schon ganz deutlich sagen, dass wir große Fehler gemacht haben. Und das liegt auch daran, dass ganz offensichtlich bei uns in der Politik insgesamt, aber auch insbesondere natürlich in der Bundesregierung, ein Mangel herrscht an außen- und sicherheitspolitischem Weitblick und an strategischem Urteilsvermögen. Das haben wir ja ganz zum Schluss in der letzten Phase, als es darum ging, unsere deutschen Staatsbürger aus Afghanistan rauszuholen und auch die Ortskräfte rauszuholen. Da haben wir auch diese Fehleinschätzung ja gesehen. Also es ist vieles an vielen Wegkreuzungen in diesem Einsatz. Hat man nicht reagiert. Ich will nur drei Beispiele nennen. 2014 hat Präsident Obama abrupt von einem Tag auf den anderen umgeschaltet von Kampfeinsatz auf Ausbildungseinsatz. Mhm. Und die NATO-Mitgliedstaaten mussten ihm zwangsläufig folgen, denn die Amerikaner haben den größten Beitrag in Afghanistan geleistet. Sie hatten gar keine Alternative dazu. Die Bundesregierung hat es nicht verstanden, was das bedeutete. Die Taliban haben es sehr genau verstanden. Es bedeutete nämlich, wir gehen raus. Wir machen nicht weiter. Wir werden jetzt noch die afghanischen Streitkräfte ausbilden, sodass sie in der Lage sind, selbst die Sicherheit für ihr Land zu übernehmen. Aber wir sind entschlossen, rauszugehen. Da hätte man schon überlegen müssen, wie verhalten wir uns denn? Wie machen wir denn dort weiter? Wann wird das für uns ein Ende haben? Die zweite wichtige Entscheidung ist letztes Jahr im Februar gefallen. Der amerikanische Präsident Trump hat mit den Taliban verhandelt. Die haben ihm Zusagen gemacht, Lippenbekenntnisse, muss man wirklich sagen. Er hat sich dazu bereit erklärt, 5000 Taliban-Kämpfer aus dem Gefängnis zu entlassen. Er hat sogar dafür gesorgt, dass ein Taliban-Anführer, der in Pakistan im Gefängnis saß, freigelassen wurde und nach Afghanistan kommen konnte. Auch das haben wir nicht verstanden, als sozusagen jetzt wird die Endphase eingeleitet. Und schließlich dann am 14. April in diesem Jahr hat dann Präsident Biden gesagt, so, für mich ist sozusagen der 11. September, das war ja der Angriff damals, 2001, das ist sozusagen ein symbolisches Datum. Ich will bis dahin raus sein, also bis 31. August gehen wir raus. Jetzt hätte man, spätestens jetzt, hätte man sagen müssen, so ganz schnell holen wir jetzt unsere deutschen Staatsbürger dort raus, parallel zur Evakuierung der Bundeswehr und natürlich auch die Ortskräfte. Das hätte man ohne großes Aufhebens machen können, sozusagen stillschweigend schleichen, hätte man die rausgeholt. Die Franzosen haben es gemacht. Wir sagen, auch die Bundeskanzlerin sagt, ja, also es haben ja alle nicht richtig verstanden, was da passierte, also wir auch nicht. Also damit sollte das eigene Fehlverhalten entschuldigt werden. Also hier, Sie sehen an vielen Stellen in dieser langen Entwicklung des Einsatzes sind ganz gravierende Fehler gemacht worden. Und die Tatsache, dass nun auch noch die Taliban in ihrer Kampfkraft unterschätzt wurden, ich erinnere nur, 5000 Kämpfer kommen zusätzlich frei. Ja, wir haben die Taliban praktisch ja mit ausgebildet, weil immer ein Großteil, etwa ein Drittel, ein Großteil kann ich nicht sagen, aber ein Drittel etwa der Soldaten, die wir ausgebildet haben, der afghanischen Armee, die sind direkt übergelaufen zu den Taliban. Und das über viele Jahre. Also man konnte die Taliban, die Kampfkraft der Taliban nicht unterschätzen und man konnte vor allen Dingen die Kampfkraft der afghanischen Armee nicht überschätzen. Es war immer ein Problem, auch bei den afghanischen Soldaten war es immer ein Problem, auch der Kampfmoral, das muss man sagen. Und wer sagt, er hätte das nicht gewusst und die Nachrichtendienste hätten ein anderes Bild gezeichnet, da kann ich nur sagen, der amerikanische Sonderbeauftragte für Afghanistan, der hat im Januar letzten Jahres gesagt, die afghanischen Streitkräfte sind ein hoffnungsloser Albtraum, hat er gesagt, und eine Katastrophe. Also wer, und zwar offiziell sozusagen vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Also wer es hören wollte, wer es wissen wollte, konnte es hören.
Absolut. Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Kuyat, die bittere Erfahrung, die der Westen in Afghanistan gemacht hat, lehrt, dass Sicherheitspolitik neu gedacht werden muss.
Ja.
Braucht Deutschland und die EU Ihrer Meinung nach mehr militärische, finanzielle und personelle Autonomie und mehr Souveränität in der Außen- und Sicherheitspolitik?
Fangen wir mal damit an, wie die Welt heute aussieht. Der Kalte Krieg ist lange vorbei. Nach dem Kalten Krieg hat es sozusagen tektonische Verschiebungen gegeben und überall da, wo die tektonischen Platten aufeinander schießen, gab es Eruptionen. Auf dem Balkan, Kriege, Transnistrien, Georgien und so weiter, überall dort. Jetzt hat sich das etwas beruhigt, die Lage, aber was neu entstanden ist, ist praktisch eine neue Weltordnung und sie besteht aus vier großen Mächten. Das ist China, das ist Russland, das sind die Vereinigten Staaten und zu einem gewissen Grade, muss ich da sagen, mit einer starken Abschwächung auch Europa. Und diese vier Mächte befinden sich in einer enormen Rivalität zueinander. Wirtschaftlich, finanzpolitisch, militärisch, was den Einflussbereich angeht. Und auch da gibt es natürlich Punkte, wo die Interessen der Großmächte aufeinanderstoßen, im Südpazifik beispielsweise. Die Chinesen bereiten sich ganz offensichtlich darauf vor, erstens die stärkste Militärmacht der Welt zu werden, vor den Vereinigten Staaten. Das ist offizielles Programm der chinesischen Regierung. Zweitens, sie haben immer gesagt, Taiwan gehört zu uns. Und es wird nicht lange dauern, vielleicht in 5 oder 6 Jahren, dann wird China stark genug sein, um sich Taiwan einzuverleiben. Und es gibt ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan, eine Art Beistandsverpflichtung. Also hier ist tatsächlich besteht das Risiko, dass es zu einem militärischen Konflikt zwischen diesen beiden Großmächten kommt. Und schon seit Jahren versuchen die Chinesen, die Vereinigten Staaten aus dem Westpazifik herauszudrängen. Sie betrachten den Westpazifik als ihren Einflussbereich. So, die Vereinigten Staaten versuchen jetzt Unterstützung zu bekommen, Verbündete und Freunde. Das ist Japan, das ist Australien, das ist Südkorea. Auch Indien jetzt immer stärker. Aber sie wollen natürlich auch die alte Allianz mit den Europäern mit auf ihre Seite ziehen in dieser Rivalität. Das heißt, die Europäer und mit den Europäern die NATO. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Zusammenarbeit zwischen China, der Schulterschluss zwischen China und Russland immer enger wird. Die Russen versorgen die Chinesen seit Jahren mit Technologie, mit Nukleartechnologie, mit Raketentechnologie und die Chinesen rüsten gewaltig auf, auch mit Hilfe Russland. Also hier entsteht eine Situation, entsteht das Risiko, muss ich sagen, eines neuen Blockdenkens. China und Russland auf der einen Seite, die USA und Europa auf der anderen Seite. Das ist eine höchst gefährliche Situation. Hier muss Europa versuchen, für eine Entspannung dieser Rivalität zu sorgen. Und zwar auf allen Gebieten, die ich genannt habe, also wirtschaftlich, finanzpolitisch, aber auch militärisch vor allen Dingen. Diese Rivalität muss sozusagen begrenzt und stärker kontrolliert werden. Dazu muss aber Europa selbst respektiert werden, muss sozusagen in diesem Club auch eine Rolle spielen können.
Absolut.
Ja. Und es geht natürlich auch da letzten Endes darum, um unsere eigene Sicherheit dabei. Also der britische Historiker Timothy Ash hat das genannt, die Selbstbehauptung Europas. Das ist ein Begriff, den ich sehr schätze. Es ist in der Tat so, wir müssen in der Lage sein, unsere eigenen Interessen besser vertreten zu können. Und zwar in erster Linie natürlich auch in der Verteidigung, für den Fall, dass wir tatsächlich angegriffen werden, was keine aktuelle Bedrohung im Augenblick ist, aber grundsätzlich natürlich nicht auszuschließen ist. Zweitens müssen wir an unserer Peripherie, an der europäischen Peripherie, an unseren Grenzen, Außengrenzen in der Lage sein, für größere Stabilität zu sorgen. Das sind die beiden wichtigsten Aufgaben, die vor uns liegen. Der französische Präsident Macron hat dazu schon vor 2 Jahren und im letzten Jahr auch wieder ganz konkrete Vorschläge gemacht. Er spricht sogar von einer Autonomie der Europäer in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, aber auch in der Verteidigung. So weit würde ich nicht gehen, weil ich glaube, dass wir auf Jahrzehnte noch auf die Unterstützung, auf den Beistand der Vereinigten Staaten angewiesen sind. Aber unzweifelhaft hat er recht damit, dass wir selbst einen größeren Beitrag dazu leisten müssten. Und dieser Beitrag sieht nicht so aus, wie wir das jetzt in den letzten Tagen gehört haben, wo die Verteidigungsminister der Europäischen Union gesagt haben, wir brauchen jetzt eine schnelle Eingreiftruppe. Die haben wir in der NATO. Wir brauchen das nicht zu duplizieren. Aber was wir machen müssten, ist, wir müssten sozusagen den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Wir müssten wesentlich größere Beiträge zu unserer eigenen Sicherheit zu leisten. Und ich sage das jetzt auch vielleicht mit einem Augenzwinkern. Auch deshalb, weil wir nicht immer hundertprozentig sicher sein können, dass die Amerikaner zu ihren Verpflichtungen stehen. Nicht in allen Fällen, muss ich dazu sagen. Deshalb ist es wichtig. Und wir müssen zum Beispiel, wenn es darum geht, an unseren Außengrenzen für mehr Stabilität zu sorgen, müssen wir auch alleine dazu in der Lage sein. Bisher war es immer so, dass wir zwar dazu einen Beitrag geleistet haben, aber die strategischen Fähigkeiten, die strategische Aufklärung und Ähnliches mehr, kam immer von den Vereinigten Staaten. Also wir konnten es bisher gar nicht alleine leisten. Auch diese Dinge nicht. Da müssen wir einiges tun, und das bedeutet natürlich auch, dass wir wir sind in der NATO das wirtschaftlich zweitstärkste Land, das zweitgrößte Land in der NATO. Natürlich bedeutet das auch, dass wir selbst unseren Beitrag vergrößern müssen, dass die Bundeswehr wirklich in der Lage sein muss, einen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung zu leisten, was sie jetzt nicht ist. Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, das bis zum Jahre 2033 zu leisten. Das ist eine Situation, die völlig inakzeptabel ist für unser Land, zeigt aber auch, wie die Bundeswehr in den letzten Jahren dramatisch vernachlässigt wurde. Also hier ist einiges zu tun von uns, und das bedeutet, dass wir insbesondere auch mit Frankreich stärker, Frankreich und Deutschland sind eigentlich die Lokomotiven in Europa. Die müssen unter Dampf sein und müssen den Rest Europas mit sich ziehen. Und ich denke, es ist wirklich blamabel, dass wir auf die Vorschläge von Präsident Macron nicht reagiert haben. Wie gesagt, ich würde nicht alles hundertprozentig unterstreichen, aber vieles von dem, was er gesagt hat, ist völlig richtig. Und es zeigt eben auch den französischen Gestaltungswillen in der Außen- und Sicherheitspolitik, der bei uns völlig fehlt.
Absolut. Wagen wir nun einen Blick in die doch nahe Zukunft. Welche Weichen muss unsere neue Bundesregierung auch oder besonders im Hinblick auf China und Russland stellen, um eine langfristig zukunftsfähige Sicherheits- und Außenpolitik gewährleisten zu können?
Ja, Sie haben natürlich mit Ihrer Frage völlig recht. Wir müssen jetzt wirklich daran gehen, unsere Außen- und Sicherheitspolitik auf eine, ich sage einmal, vernünftige und tragfähige Basis zu stellen. Das hat uns gefehlt, das hat auch mit dazu beigetragen, dass wir diese negative Erfahrung in Afghanistan gemacht haben. Wir werden demnächst die gleiche negative Erfahrung in Mali machen. Und so geht es einfach weiter. Die Bundesregierung lässt sich einfach treiben. Also ich möchte das einmal ein bisschen unterteilen. Das erste ist eine organisatorische Frage. Wir haben einen Bundessicherheitsrat, das ist ein Kabinettsausschuss aus den wesentlichen Ministerien, der tagt ab und zu mal, aber die fehlt jede Fähigkeit zur Gestaltung, zum Vorausblick auf künftige Entwicklungen und auch die Kraft, Entscheidungen zu treffen, eigentlich sind es immer nur Rüstungsexportfragen, die behandelt werden. Aber es ist eben nicht so wie in der Vergangenheit, beispielsweise bei Helmut Schmidt. Da war das ein wirkliches Gestaltungselement der Außen- und Sicherheitspolitik. Da ist es richtig, die CDU fordert das, die FDP fordert das auch, dass man diesen Bundessicherheitsrat mit einem nationalen Sicherheitsrat unterfüttert, sozusagen als Arbeitsmuskel, wo natürlich die besten Leute rein müssen, um die Dinge zu gestalten und um auch die nötige Expertise mitzubringen. Das Zweite ist sozusagen das Konzeptionelle. Wir haben verteidigungspolitische Richtlinien, die in erster Linie aber sozusagen auf die Bundeswehr abgestimmt sind und die den theoretischen Überbau bilden über das, was dann in der Bundeswehr als konkrete Planung umgesetzt wird, also die Konzeption der Bundeswehr, der Streitkräfte und der Teilstreitkräfte. Diese verteidigungspolitischen Richtlinien spielen nicht mehr die Rolle, die sie eigentlich spielen müssten. Die letzten sind von 2011, da hat der damalige Verteidigungsminister de Maizière sozusagen das politische Konzept für die Neuausrichtung der Bundeswehr, die ja völlig in die Irre gegangen ist, gelegt. Danach die Verteidigungsministerin von der Leyen, die wusste offensichtlich gar nicht, dass es sowas gibt. Die hat dann 2016 ein Weißbuch veröffentlicht, das dann an die Stelle der verteidigungspolitischen Richtlinien treten sollte. Wir haben also im Augenblick sozusagen zwei Grundlagendokumente. Nach wie vor ist ja gültig die VPR von 2011 und dann beziehen sich aber alle jetzt immer mehr auf das Weißbuch. Das Weißbuch ist eigentlich nur für die Information der Öffentlichkeit gedacht. So hat es damals Helmut Schmidt kreiert und hat es auch in den Jahren danach genauso praktiziert. Also hier muss dann tatsächlich auch, ich würde mal sagen, eine nationale Sicherheitsstrategie geschrieben werden, und zwar eine Sicherheitsstrategie, die eben nicht nur den militärischen Aspekt umfasst, also nicht nur die Landes- und Bündnisverteidigung oder Einsätze im Ausland, sondern im Sinne einer Gesamtstrategie alle Instrumente einer Außen- und Sicherheitspolitik enthält. Dazu gehört die Diplomatie, dazu gehört Rüstungskontrolle zum Beispiel, auch der Rüstungsexport gehört dazu, als klare Vorgabe für unsere Rüstungswirtschaft, was kann man tun und was ist nicht möglich. Und dazu gehört dann letzten Endes auch natürlich die strategische Analyse und der strategische Vorausblick, der dann die verteidigungspolitischen Richtlinien sozusagen einleitet. Also eine nationale Sicherheitsstrategie, das ist das übergeordnete Konzept. Dann kommen die verteidigungspolitischen Richtlinien darunter und die wären dann sozusagen für die Regelung, enthalten die Regelungen für die Landes- und Bündnisverteidigung, auch was die nationalen Sicherheitsinteressen im militärischen Bereich sind. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber ich glaube, das ist klar. Ja, aber der entscheidende Punkt ist natürlich, wenn ich das jetzt so schildere, dann macht das ja vielleicht auch Sinn, auch für jemanden, der nicht so damit vertraut ist. Aber es gibt natürlich ein Problem dabei und es ist ein personelles Problem. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn wir Politiker haben, die auch in der Lage sind, sicherheitspolitisch, außenpolitisch zu denken und zu handeln, die strategisch urteilsfähig sind. Und das ist bei uns ein immer größer werdendes Problem. Wenn Sie sich die Generation, die nächste Generation unserer Politiker anschauen, ich will das jetzt nicht überzeichnen, aber was haben Sie denn da? Sie haben überwiegend Menschen ohne eine persönliche Lebensleistung, die nichts in ihrem Leben wirklich vollbracht haben, die uns aber jetzt sagen sollen, wie wir zu leben haben in Zukunft, wie wir unsere nationalen Interessen zu vertreten haben. Was sind das? Sind Leute, die haben die Schule abgebrochen oder haben das Studium abgebrochen und sind dann direkt in die Politik gegangen. Mhm. Also wir sind eine Parteiendemokratie und das ist auch richtig so, weil es die Vielfalt der Meinungen in diesem Lande repräsentiert. Aber die Art und Weise, wie in den Parteien Politiker sozusagen aufwachsen von der untersten Ebene bis sie dann Minister werden, das ist eben offensichtlich eine Angelegenheit, die Anlass zu größter Sorge geben muss. Da muss auch ein Austausch mit der nicht politischen Welt, mit der Wirtschaft und mit der Wissenschaft erfolgen, so wie das in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Also hier muss ein, ich würde es was sagen, Intellekt importiert werden, aber vor allen Dingen auch Expertise importiert werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Nur dann kann auch das, was ich vorher gesagt habe, funktionieren.
Absolut. Ja, Herr Couillard, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Impulse und Einschätzungen. Bis ganz bald und alles Gute.
Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.
Sie auch. Danke.